Herzlich willkommen zum Netzpolitik-Podcast der Wochenschau, der Kalenderwoche 33.
Ja, richtig.
Ja, 2010. Wir haben ein paar Themen.
Wir sollten uns erstmal vorstellen, das sagt Tim jedes Mal,
dass
wir
es nicht
vergessen sollen. Ja, ich bin Markus.
Hallo, ich bin Wetter.
Hallo.
Genau. So, und zwar kam diese Woche eine Studie raus zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Open Data. Also, die ist wohl vorhanden, also Open Data, dass man so Daten, die der Staat ermitteln lässt oder auch Werke, die er schafft und vielleicht so teilweise unter freien Lizenzen auch zur Verfügung stellt, digital ist so im Prinzip die Forderung von Open Data und das finden die Leute gut.
Ja, da, ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen verwundert. Umfrage ist von Forsa, also dem Markt für Meinungsforschungsinstitut, Forsa im Auftrag irgendeiner SIS, eines SIS oder SAS-Instituts gemacht worden. Und ich habe bisher nur einen Zeit.de-Artikel darüber gefunden. Also weder auf der Webseite von diesem SAS-Institut noch bei Forsa finde ich sonst irgendwas. Und als stellvertretenden Vorsitzenden des Open Data Network Deutschland interessiert mich das Thema natürlich auch so, neben Netzpolitik besonders. Und ich war ein bisschen verwundert, als ich sah, dass halt die meisten Bürger amtliche und nicht personenbezogene Daten durch die Behörden gern offen haben wollen, nämlich 68%. Das ist erfreulich. Andererseits würde mich natürlich die Fragestellung interessieren, weil unter der offenen Daten und so weiter habe ich immer das Gefühl gehabt, können sich viele nichts vorstellen. Aber naja, zumindest kann man jetzt mal mit einer Umfrage rausieren gehen oder mit den Ergebnissen, dass die Politik mal bitteschön ein bisschen mehr Daten öffnen soll. Also von uns aus auch gerne viel mehr als nur ein bisschen. Als wenn jemand diese Ergebnisse hat, dann nehmen wir die gerne an und ihr könnt sie uns zuschicken.
Okay, so, dann gehen wir weiter. Es gab einen FAZ-Artikel zum Thema Löschen statt Sperren und dass ja angeblich die Löschunterfangungen nicht so toll funktionieren würden. Und da gab es ziemlich viel Diskussion drumherum, ob denn die Zahlen, die sozusagen das Hotline-Netzwerk für das Löschen, Verfolgen solcher Inhalte InHope und der Providerverband aus Deutschland ECO herausgeben, denn richtig sind oder richtig verstanden, gelesen oder interpretiert werden von Journalisten. Was ist denn da jetzt gerade rumgekommen?
Ja, das war die Meldung des letzten Sonntags. Stefan Tomek berichtet da regelmäßig für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung über das Thema und er hat da eher die Position, dass er Netzsperren gut findet. Ist ja legitim, dass man die vertritt. Er kritisiert halt die Provider-Hotline InHope und den Provider-Verband oder Verband der deutschen Internetwirtschaft ECO, dass sie ihre Zahlen meist nur vorgegaukelt hätten, die ganzen Erfolge, und dass bei den Erfolgen eigentlich gar nichts so groß dran ist, so vor allen Dingen im letzten Jahr. Mhm. Und je länger man so mal hinterher recherchierte, was er eigentlich geschrieben hat, umso eher fand man heraus, dass er sich einerseits an Zahlen aus dem Jahr 2009 aufregte, also so aus dem Sommer 2009. Wenn man sich halt anschaut, das BKA ist ja eigentlich erst so seit diesem Jahr oder seit ein, zwei Monaten so durch verbesserte internationale Kooperation in der Lage, effektiver zu löschen. Da gibt's ja Fortschritte. Und die Zahlen, die er kritisierte, die stammen ja noch aus der Vorzeit, als so diese Diskussion um Netzsperren so ihren Höhepunkt hatte in Deutschland, also letzten Sommer, und wo eigentlich noch keiner so wirklich dran dachte, wie kann man internationale Zusammenarbeit effektivieren. Und ECO hat auch darauf geantwortet, und hat halt mitgeteilt, das Hauptproblem ist jetzt nicht irgendwie die Provider-Hotline, die von EU-Geldern finanziert wird, sondern das Hauptproblem ist halt das übliche Problem, irgendwo auf nationaler, lokaler Ebene versacken halt die Informationen in der Regel bei der Polizei. Dass halt irgendwer dann halt einfach nicht reagiert. Und wir sagen halt seit Anfang an in der Debatte, das Hauptziel sollte halt löschen statt sperren sein. Ne? Und das, um das zu erreichen, brauchen wir eine bessere Kooperation zwischen den Behörden und wir brauchen halt viel effektivere Kooperation und Kommunikation, so dass halt ja. so ein Fax oder keine Ahnung wie wie man das kommuniziert über zu löschende Inhalte nicht ein paar Wochen, paar Monate braucht, sondern wenn man sich halt anschaut, wie das so im Bankensektor funktioniert, da gibt es so eine Studie der Uni Cambridge, innerhalb von 4 Stunden werden Trojaner-Webseiten, die halt also Phishing-Seiten für die Banken-Webseiten imitieren, aus dem Netz gelöscht. Und bei Kinderpornografie dauert es halt einen Monat und da liegt halt das Kernproblem.
Genau, wenn man da jetzt in den Berichten schaut, wie InHope auch funktioniert, ist es ja so, die Länder, die keine InHope-Hotline haben, kein Büro, da melden sich andere, wo der Fall auftritt, andere Stellen direkt beim Provider. Gibt es eine Hotline, ist es häufig so, dass die Hotline, die es der Polizei dort lokal jeweils mitteilen muss und diese dann eigentlich den Provider kontaktieren müsste, aber dass dort dann wohl das am häufigsten unter dem Schreibtisch, hinter den Schreibtisch fällt. Und da sind also wirklich klare Punkte in der Arbeitsstruktur, die natürlich auch dann jeweils Rechtslage der betroffenen Länder sind. Stimmt. Die das einfach mal ein bisschen erschweren. Aber wenn InHope generell so arbeiten würde, dass eine deutsche Stelle jeden anderen Provider kontaktieren dürfte in der Welt, dann wäre auch das bestimmt wieder viel effizienter.
Mhm. Genau.
Genau. Du hast nochmal das Unwort Street View gesagt.
Hab ich? Oh Gott. Ja, Street View ist ja diese Woche noch viel ein größeres Sommerloch geworden als letzte Woche. Mittlerweile melden sich immer mehr Hinterbänkler und fordern noch absurdere Sachen als früher. Heute war, glaube ich, so die Top-Meldung, irgendein CSU-Abgeordneter wollte 1 Euro für jeden Bundesbürger irgendwie von Google haben, aber nicht von der Konkurrenz. Ja, und, diese Woche war echt der Running Gag, Interviewanfragen zu Street View ablehnen. Also alle, die halt irgendwie so eine Pro- oder Contra-Meinung haben wollten, die hatte ich keinen Bock drauf, weil ich glaube, das haben wir letzte Woche schon besprochen, wir haben eine differenziertere Haltung und es geht hier nicht nur um Street View, man wundert sich halt, dass halt Konkurrenzangebote wie Sidewalk oder von Microsoft, die Bing Maps und so weiter ohne Probleme da nicht diskutiert werden. Und die ganze Debatte wird halt noch absurder als vorher.
Ja, wobei sie natürlich so grundsätzliche Datenschutzfragen und so weiter.
Ja, genau.
Also das aufwirft, aber also die Ebene wird ja kaum gerade geführt.
Ja, die Ebene wird kaum geführt. Also auf der einen Seite gibt es halt diejenigen, die sagen, auch Panoramafreiheit ist ganz wichtig, brauchen wir und deswegen Google Street View super. Auf der anderen Seite gibt es halt diejenigen, die sagen, oh, nicht meine Hausfassade im Internet und wir sind jetzt auch mal Datenschützer. Also so grob gesagt. Und das ist halt ein bisschen komplexer so. Ne? Also wenn man das Recht auf das eigene Bild und Persönlichkeitsrechte damit einberechnet, dann müssen wir uns schon überlegen, wie kriegen wir es halt hin, dass halt wo Häuserfassaden da abgebildet sind, aber wo halt ganz klar ist, also Gesichter verpixeln ist zwar schön und gut, aber wenn ein Gesicht verpixelt ist und man weiß halt, wer ist dieser Bewohner, der da die ganze Zeit aus dem Haus rausklotzt und halt mit seinem dicken Bauch irgendwie da drin sitzt, hat er nicht auch irgendwelche Persönlichkeitsrechte, um zu sagen, er möchte da auf diesem Bild jetzt nicht irgendwie da mit seinem Bierbauch sitzen oder nicht?
Ja, das ist eben die Frage. Also man hat im Prinzip mit der Panoramafreiheit und so weiter hat man das geklärt in Deutschland. Neu ist jetzt eigentlich wirklich nur die Qualität, dass das in der Größe und dem Umfang geschieht. Ob man da irgendwie einen systematischen Riegel, das wäre die Debatte. So, ne?
Ja, also es wäre natürlich super, wenn Google und die ganze Konkurrenz das hinbekommen würde, alles abzufotografieren, aber keine Menschen, also noch nicht mal Personen irgendwie drauf zu sehen.
Ja,
also
sie können ja einen Diff machen und zweimal fahren und wenn da jemand stand, dann macht man das Foto, wo keiner stand und kopiert die zusammen und dann hat man Menschenleere.
Müssen wir jetzt nicht vorschlagen.
Und Fenster kann man ja auch ausixen.
Also wir halten uns da ein bisschen zurück. Also Jörg Olaf kommentiert da immer so ein bisschen, aber der hat sich da auch ein bisschen mehr reingearbeitet und ansonsten finde ich das Ganze absurd. Also man kann halt höchstens so irgendwie jetzt mal aufzählen, welche Politiker alle sich jetzt als Datenschützer irgendwie verkaufen wollen und ihnen das unter die Nase reiben, sobald sie beim nächsten Mal mehr Überwachung fordern.
Ja. Genau. Dann haben wir jetzt nochmal sozusagen einen kleinen, wie soll man sagen, Wettbewerb.
Welcher?
Aber da müssen wir jetzt dann schon fast die Internet-Experten genauer befragen.
Und zwar ein Logo zu gestalten für ein Dialog-Internet, den das Ministerium von Frau Christina Köhler führen möchte.
Genau, das Familienministerium plant wohl seit rund einem Jahr einen Experten- und Bürgerdialog, der früher Forum Internet hieß und jetzt Dialog Internet heißen soll. Und da wurde ich auch schon angefragt, ob ich da mitmachen will. Meine Begeisterung, wie man vielleicht hören kann, ist jetzt gerade nicht gerade groß, noch beim nächsten Minister irgendwie eingeladen zu werden, meine Zeit da irgendwie abzusitzen und zu nichts anderem zu kommen, um da halt irgendwas zu machen. Aber na gut, sie haben jetzt einen Logo-Wettbewerb bei Jovoto gestartet. Jovoto ist so eine Crowdsourcing-Plattform, wo man halt irgendwie 2500 Euro irgendwie für ausgibt. Keine Ahnung, wie viel man noch als Dienstleistung an Jovoto zahlt, um dann die dort engagierten Designer dazu einzuladen, ein Logo zu gestalten. So, nun kann man sich natürlich fragen, reicht das aus, so 2500 Euro an Preisgeldern, wobei noch nicht mal irgendwie alles so irgendwie an einen ausgezahlt wird, wenn man sich halt anschaut, wie teuer ist halt so die CI- oder CD-Entwicklung für so ein Logo, könnte man auch, also kritische Stimmen sagen da auch Ausbeutung. Andererseits ist es natürlich schön, wenn irgendwie ein deutsches Ministerium irgendwie unsere Steuergelder sparen möchte, aber man weiß halt echt nicht, wie viel da im Hintergrund sozusagen an Dienstleistungsgebühr an die Plattform gezahlt wird. Ob es dann wiederum auf das Serien
rauskommt. Können wir nochmal rausfinden, aber
ja, genau. Und also wir haben da halt
letztlich ist es doch schön, wenn die nicht viel Geld ausgeben wollen, dann wollen die mehr Geld wohl oder Werte auf die Inhalte legen, statt auf die Form und Verpackung.
Ja, ich bin mal gespannt, wie teuer dieses ganze Dialog-Internet werden wird. Das hört sich alles an wie eine riesige PR-Veranstaltung. Mehr Infos könnt ihr uns gerne zuschicken, falls ihr irgendwelche Hintergrundinformationen habt. Ansonsten, wir haben das halt ein bisschen salopp irgendwie als Remix-Wettbewerb irgendwie verkauft. Naja, mehr oder weniger ist es ja auch ein Remix-Wettbewerb und haben halt eingeladen, sich daran zu beteiligen. Und jetzt gibt es halt so ein bisschen den Kollateralschaden, dass die an und für sich irgendwie nette Plattform Jovoto mal so ein bisschen mit ein bisschen trainieren kann, wie das so ist, wenn da jetzt auf lauter Nicht-Designer irgendwie mitmischen wollen und mitbestimmen wollen, welches Logo da reinkommt, ob da jetzt irgendwelche Stoppschilder gewinnen oder irgendwelche ernst gemeinten Vorschläge. Tut uns leid an Jovoto, aber sorry, es mussten einfach so blocken.
Genau, die Grünen hatten sowas ja neulich auch mal benutzt, um ein Logo-Design für ihre Kampagne dort.
Ja, das läuft, glaube ich, immer noch so.
Nee, das ist schon ausgelaufen. Ah. Da gibt's Gewinner und also von der Community geratete Gewinner. Und ich glaube, ich habe gehört, dass das aber ein anderer Vorschlag dann wird, der da nicht gewonnen hat.
Ja, das ist immer so. Also ich erinnerte mich nur an irgendwie Steinmeiers SPD-Wahlkampf. Aktion, dass sie dort auch irgendwie ein Signe, also auch so eine Art Logo, ich weiß gar nicht, ist das ein Signe, auch ein Logo, also so ein Erkennungszeichen für Steinmeier haben wollten und daraus kam halt irgendwas, was so eher so leicht an SS-Ruden erinnerte. Ups. Und da hat sich die SPD natürlich auch für was anderes entschieden.
Ja, ist ja auch richtig so, das ist ja dann die demokratisch empfohlene Wahl sozusagen, aber wie demokratisch das so ist im Internet, wenn da jeder abstimmen kann.
Ja, ansonsten, falls jemand mal Infos hat, wie teuer so normalerweise für so eine Aktion irgendwie so ein CD und Logo-Entwicklung ist, dann schreibt das ruhig in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren, ob das also mein Gefühl und meine Erinnerung vergleichbare Sachen ist, dass es halt normalerweise ein bisschen teurer ist, so sich von einer Agentur oder einem Freelancer irgendwie so ein Logo entwickeln zu lassen.
Na klar, aber das ist ja dann auch ein neuer Vertriebskanal, wo dann die Agentur nicht mit dran verdient, sondern nur so ein bisschen so ein
Jovoto, ne? Ja, wenn da nicht auch eine Agentur irgendwie das Familienministerium berät.
Ja.
So. Nächstes Thema.
Nächstes Thema ist Love Parade.
Ja, das war Spaß diese Woche. Lustigerweise ist das der erste Artikel, der bei uns die über 1000 Retweets laut diesem Retweet-Button geschafft hat. Also eine vierstellige Zahl. Bisher kann ich das nur von irgendwelchen riesigen amerikanischen die Top 10 Tipps für XY-Webseiten rund um Web 2.0. Es gibt so ein lokales Blog namens Extra News aus Duisburg, wovon ich auch noch nie was gehört habe, weil, Duisburg interessiert mich eigentlich nur rudimentär. Ich weiß gar nicht, doch, ich war einmal in Duisburg. sieht ein bisschen trister aus. Ja, auf jeden Fall, da fand ja bekannterweise die Love Parade statt und jetzt geht's halt darum, wie kann man halt dieses ganze Chaos, was da verursacht wurde, irgendwie nicht recherchieren, sondern untersuchen.
Aufbereiten.
Ja. Und da hat dann die Stadt Duisburg mit ihrem leicht umstrittenen Bürgermeister ein Gutachten der Öffentlichkeit präsentiert, was auch wieder ein bisschen kritisiert wurde, weil dieses Gutachten dann von irgendwem geschrieben wurde, der dem wiederum oder der leichte ein bisschen Nähe zur CDU und zur Kommune irgendwie nahegelegt worden sind, aber was fehlten, waren halt die ganzen Anhänge. Und diese ganzen Anhänge publizierte halt das Blog Extra News. Insgesamt 4 Stück hatten sie schon publiziert, bis sie dann eine einstweilige Verfügung bekamen, wegen, tata, Urheberrecht.
Was halt so ein bisschen kreativ.
Ja, was halt sogar auch so ein bisschen absurd war, dass halt das Urheberrecht eingesetzt wird, um kritische Informationen zu unterschlagen. Ja. Und wir haben darüber geblockt, über die einstweilige Verfügung. Die Ruhrbewohner haben darüber auch geblockt so und die haben halt auch darauf hingewiesen, dass halt das übergeordnete Interesse der Öffentlichkeit halt an der Aufklärung höher zu bewerten sei als das Urheberrecht.
Ja.
Und dann bin ich erstmal offline gegangen und checkte halt von unterwegs die Kommentare und hatte halt auch dazu aufgerufen, wenn jemand die Dateien hat, kann er sie uns gerne schicken. Und dann hatten wir auf einmal in den Kommentaren einen Link dazu gepostet und dann kriegte ich einen Anruf von den Ruhrbaronen und sie meinten, ja, ihr habt auch den Link bekommen, sollen wir die jetzt mal rausbringen? Und dann dachten wir uns halt, ja gut, dann bringen wir das jetzt mal kollaborativ raus. Und lustigerweise ging es erstmal um 4 Dokumente. Und auf einmal kriegten wir Links zu 43 Dokumenten und das ging dann so den ganzen Abend, dass wir halt zuguckten, wie werden jetzt überall diese 4 Dokumente oder 43 Dokumente überall verteilt, überall hingelegt, so dass halt irgendwie, also das Ziel war halt, keine Möglichkeit zu bieten, das alles irgendwie über einstweilige Verfügung irgendwie herunterzunehmen. Interessanterweise war WikiLeaks nicht in der Lage, irgendwie diese Dokumente zu bereitzustellen.
Naja, spontane Nummer auch.
Ja, aber naja, also die haben immer anscheinend immer noch Infrastrukturprobleme. Aber das, also die einfachste Lösung war halt, es gibt ja so viele One-Click-File-Hoster. Und auf jedem dieser One-Click-File-Hoster liegt da jetzt irgendwie ein Backup, in die Media ist da eingestiegen. Naja, und wir haben halt also ganz viele Leute haben darauf verlinkt. Lustigerweise haben wir dann auch mal von bild.de einen Link bekommen. Da kommen tatsächlich Leute drüber. Ich glaube, das waren die ganzen Freaks, die auf einmal in den Kommentaren da irgendwelche Kommentare abgaben. Auf jeden Fall hatten wir dann zum Schluss dieselbe Situation wie damals letztes Jahr bei unserer Deutschen Bahn-Abmahnung, dass halt so ein Streisand-Effekt auftrat. Und es gab auch genau dieselbe Begründung, warum die Stadt Duisburg am nächsten Tag, die versuchten dann erstmal nochmal irgendwie Urheberrecht in Datenschutz umzuändern. Man wäre dagegen vorgegangen, wegen den personenbezogenen Daten da drin und Namensnennung. Dass halt die Stadt Duisburg dann erklärte, wir können die Daten jetzt nicht mehr, also die Dokumente nicht mehr aus dem Netz löschen und deswegen gehen wir jetzt nicht weiter vor. Zu dem Zeitpunkt ist auch der ein PR-Berater, der 2000 Euro am Tag verdient haben sollte und über eine Anwaltskanzlei irgendwie angestellt wurde, um das halt alles so haushaltstechnisch irgendwie abzuwickeln, ist der auch abgesprungen und jetzt kann sich halt jeder aus diesen Originaldokumenten informieren. Ja, und das kam natürlich auch der Vorwurf, ja, ist ja alles schon bekannt, aber bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung hatten verschiedene Medien, genau wie damals mit der Deutschen Bahn, diese Dokumente, konnten daraus berichten. Aber was jetzt und bei der Deutschen Bahn so anders war, was so bei Sachen wie geleakten Dokumenten generell anders ist, jeder kann sich auf einmal daraus informieren. Jeder kann sich ein eigenes Bild der Realität bilden. Und ich glaube schon, dass das halt in der Regel demokratiefördernd ist.
Ja, das glaube ich doch wohl auch. Also vor allem, wenn es eben im Interesse der Öffentlichkeit liegt, auch noch Dokumente der öffentlichen Hand waren.
Genau. Das war ja zusätzlich noch diese absurde Sache.
Hat mich so ein bisschen von der Argumentation erinnert an zig Jahre her aus Antifa-Kreisen kam ein Plakat von steinewerfenden Polizisten vom Berliner 1. Mai mit dem Berliner Polizeifahndungsbriefkopf. Briefkopf so. Und dann war halt der Grund, weshalb das von den Servern genommen werden musste, auch Urheberrecht.
Nee, das ist ja Markenrecht wahrscheinlich. Marken und Urheberrechte.
Also womöglich so Marken und Urheberrechte,
genau. Aber in diesem Fall ist es halt eine andere Sache. Also man konnte halt schon irgendwie argumentieren, vor Gericht hätte das wahrscheinlich auch eine Chance gehabt, dass halt diese Informationen einfach gar nicht urheberrechtlich geschützt sind.
Ja.
Deswegen hat man sich auch am nächsten Tag erstmal auf Datenschutz und so weiter in der Kommunikationsstrategie irgendwie
zurückgerudert.
Naja, aber dann im Endeffekt alles gut gegangen für Extra News und jetzt auch wieder derselbe Effekt. Abmahnen, einstweilige Verfügung lohnen sich nicht gegen Blogs, weil ich hätte vorher gar nicht mitbekommen, dass so ein Lokalblog diese Dokumente released und zigtausende andere Menschen hätten das auch nicht mitbekommen, die aber jetzt alle diese Informationen haben und sich alle das angeschaut haben.
Meine laienhafte Vorstellung, dass das Internet so etwas Ähnliches sei wie eine moderne Telefonanlage, das stimmt eben lange nicht mehr.
Telefonieren im Internet geht natürlich auch und das macht man zumeist mit der Software Skype, die setzt eine Verschlüsselung ein, der ohnehin nicht wirklich unbedingt zu trauen ist, denn sie verschlüsselt wohl bis neulich ziemlich gut. Allerdings werden die Schlüssel nicht von den jeweiligen Leuten, die miteinander telefonieren, generiert, sondern von der Zentrale, so heißt es zumindest im Netz von Leuten, die sich das angeschaut haben. Das heißt, Skype speichert bei sich, welche Schlüssel benutzt wurden, mit denen man diese Konversation wieder entschlüsseln kann. Das heißt, Behörden und Dienste brauchen ein Skype-Gespräch eigentlich nur mitschneiden, auch wenn es verschlüsselt ist, und haben danach Möglichkeit zu hören, was gesagt wurde. Soweit zur allgemeinen Aufklärung. Was ist diese Woche mit Skype passiert?
Diese Woche ist passiert, dass Udo Vetter, der Lore-Blogger, darüber bloggte, dass er Einsicht in Prozessakten hatte, wo halt explizit geschrieben wurde, dass halt die Kommunikation zwischen Skype-Teilnehmern irgendwie da überwacht wurde und Transkripte angefertigt wurden. Das ist natürlich insofern interessant, als dass es immer so die Legende gibt, dass Skype abhörsicher ist. Und ich kenne auch die ein oder andere ziemlich große Redaktion in Deutschland, die mit ihren Informanten gerade wegen dieser Legende über Skype kommuniziert, weil Telefone abgehört werden können, weil die sich sicher fühlen, dass das nicht abgehört werden kann. Und jetzt kommen natürlich Fragen auf. Also es gab schon immer die Vermutung, dass Skype vielleicht mit Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet und so weiter, dass da halt irgendwelche Schlüssel oder Schnittstellen bereit liegen. Also es gibt ja generell bei Telekommunikationsanbietern irgendwie was über ETSI, die Standardisierungsgremien, schon überall eingebaut, Überwachungsschnittstellen. Und in Deutschland hieß es halt immer nur so, ja, wenn eine rechtliche Rahmenbedingung für eine Quellen-TKÜ, also Quellen-Telekommunikationsüberwachung geht, dann kann man über durch so eine Art Bundestrojaner die Computer anzapfen und vor der Verschlüsselung alles abfangen, was da passiert. Nun würde mich ja interessieren in dieser ganzen Frage, ich habe das noch nicht recherchiert, soweit ich das im Gefühl habe oder im Kopf habe, muss es doch Statistiken geben, wie viele Quellen-TKÜs es gibt im Jahr von den Landeskriminalämtern und Bundeskriminalämtern. Ich glaube, das sind nicht so viele. Und Udo Vetter wusste auch zu berichten, dass die Richterin dann auch schon meinte, ja, das ist ja auch schon vorgekommen. Das klang sofort schon, als ob das so mittlerweile so ein bisschen Volkssport ist, so Skype abzuhören. Und das müsste man halt mal korrelieren zwischen irgendwie den offiziellen Statistiken, wie oft wird diese Quellen-TKÜ angewendet. Und dann halt mal Infos rausbekommen, ist das überhaupt realistisch? Ist das viel? Ist das wenig? Wenn es wenig ist, dann müsste man mehr Informationen rausbekommen, wie viele andere Anwälte auch schon davon erfahren haben, um mal zu schauen, gibt es da jetzt tatsächlich irgendwie für die Polizei andere Möglichkeiten, als mit Quellen-TKÜ auf Skype zuzugreifen?
Tja, da bleiben wir mal gespannt. Also ich denke mal, dass eingangs vorgestellte Variante da doch ziemlich wahrscheinlich ist, aber das, ja, haben wir mal einen kleinen Rechercheauftrag die Woche bekommen, sozusagen, was da eigentlich wie abgehört wird, dass diese Zeilen in solche Protokolle kommen. Klick. Genau, jetzt haben wir noch ein letztes Thema, und zwar die Bundeswehr hat auch nochmal zur Füllung des Sommerloches angefangen, ihre Fotos auf Flickr zu sammeln.
Ja, das war eigentlich die Pressemitteilung der Woche. Ich habe das Gefühl, das hat keiner so wirklich kapiert, wie lustig die war. Also das Feedback war eigentlich nicht so besonders groß. Die Bundeswehr hat bei der Pressemitteilung mitgeteilt, dass, ich zitiere, ab sofort sind aktuelle Fotos aus der Bundeswehr offiziell auf dem Online-Portal Flickr für eine breite Öffentlichkeit frei verfügbar. Und jetzt, tata, die Bilder können auf der Internetseite flickr.com durch Eingabe des Wortes Bundeswehrfotos im Eingabefeld Suchen aufgerufen werden und werden laufend aktualisiert. Also jetzt stellt man sich mal vor, man ist halt Journalist, man kriegt das halt und denkt sich so, super, wenn ich halt jetzt auf die Bundeswehrfotos zugreifen möchte, wo, dann gehe ich halt auf Flickr, nutz das Suchfeld und gib halt Bundeswehrfotos ein. Wir haben da so spaßeshalber aufgerufen, naja, taggt mal eure Katzenbilder mit Bundeswehrfotos, was mittlerweile auch schon einige getan haben. Und wenn man jetzt irgendwie Bundeswehrfotos im Eingabefeld Suchen aufruft, dann sind da nicht nur die offiziellen Fotos des Flickr-Nutzers Augustin-Infos, sondern ja, Katzenbilder und Landschaftsaufnahmen und keine Ahnung wie. Interessanterweise, ich dachte eigentlich, da fangen jetzt irgendwelche Antikriegsaktivisten an, ihre Logos und Poster reinzustellen, aber überhaupt nichts. Also Katzenfotos und Landschaftsaufnahmen sind da jetzt zu sehen zwischen irgendwie Jäger 90 Fliegern und Bundeswehr-Truppen. Aber also das war halt so obskur oder so bescheuert, dass ja halt die Bundeswehr nicht in der Lage ist, ihren Flickr-Nutzer Augustin-Infos, der noch nicht mal Bundeswehr heißt, irgendwie da zu kommunizieren. Und Augustin-Infos, das habe ich mir erklären lassen von einem Journalisten, der ein sehr tolles Blog führt, nämlich das Blog Augen geradeaus. Das ist Thomas Wiegold, ehemals beim Fokus, jetzt freier Journalist und Bundeswehrexperte. Der meinte halt, Augustin-Infos kommt wahrscheinlich dadurch zustande, weil die Öffentlichkeitsabteilung der Bundeswehr in St. Augustin bei Bonn sitzt. Deswegen haben die das irgendwie Augustin-Infos genannt. Okay. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Bilder habt, dann taggt die mal auch mit Bundeswehrfotos. Wäre mal interessant zu schauen, wie viele Journalisten darüber reingehen oder ob es bald mal eine neue Pressemitteilung gibt, wo man jetzt irgendwie genauer die offiziellen Bundeswehrfotos finden kann. Andere Sache, auf die mich dann Thomas Wiegold noch hinwies, war, die Bundeswehr verteckt oder nutzt eine Creative Commons Lizenz.
Oh, schön.
Ja, nämlich die NDNC, also ja. Sie dürfen die verwenden, aber sonst nichts damit machen. Und das führte halt zu so einem interessanten Dialog, weil unklar war, ob man jetzt als Journalist überhaupt diese Bilder verwenden kann. Ich glaube schon, weil die Bundeswehr halt explizit in dieser Pressemitteilung mitteilte, naja, für Berichterstattung dürfen sie die verwenden. Aber auf diesem Portal nutzten sie halt diese NC-ND-Lizenz, wo ich ja auch erstmal John Weizmann, unseren Creative Commons-Juristen, fragte. Und er meinte halt, er versteht auch nicht, warum sie jetzt diese Lizenz gewählt haben. Mhm. Wahrscheinlich hat er dann jemand in der Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundeswehr gedacht, ja, klingt cool, nutzen wir einfach. Aber
können nur freie Radios verwenden.
Hat sich überhaupt nicht so damit beschäftigt, dass halt da auf einmal Journalisten ein bisschen verwirrt sind, so ob sie das jetzt nutzen dürfen oder nicht. Und eigentlich könnte man annehmen, ja, die Bundeswehr sollte auch eine kommerzielle Nutzung zulassen.
Ja,
dieser Bilder. Ich meine, das sind PR-Bilder. Also die haben eigentlich ein Interesse daran, dass sie
beides. Wenn sie wollen, dass sie in Zeitungen landen, dann.
Genau.
Ja. Könnt natürlich dann auch Werbung für Autos machen oder so.
Genau. So, jetzt sind wir durch, ne?
Jetzt sind wir durch. Haben wir noch irgendwelche wichtigen Termine, außer jetzt das Übliche, was wir schon ein paar Mal gesagt haben. Nee. Am 11.9. gibt es die Demo.
Ah, diese Woche gab es noch irgendwie ein Treffen der Arbeitsgruppe Datenschutz in der Enquete-Kommission.
Ach ja, ja, ja. Das toll, das war super, ne?
Das war super. Also es gab keine Diskussion bei Google Street View. Das war super. Also ich hatte ja schon erwartet 3 Stunden lang Google Street View Diskussion. Von den 4 Stunden dafür haben wir 3 Stunden lang diskutiert, was in den nächsten irgendwie 3 Monaten irgendwie weiter diskutiert werden soll.
Also erst diskutiert ihr darüber, wie man diskutiert. Jetzt habt ihr darüber diskutiert, was ihr diskutiert.
Ja, also das geht doch schon mal voran. Also ich habe ja ein bisschen Einblick, wie so ein Bundestag funktioniert und so weiter. Aber seitdem ich da in dieser Enquete-Kommission drin bin, habe ich das Gefühl, dass es halt ein bisschen noch langatmiger ist, als man sich das generell sonst so vorgestellt hat. Weil eigentlich diskutiert man bisher in der Enquete-Kommission größtenteils darüber, wie man weiter diskutiert. Und das läuft halt schon seit 4 Monaten so. Und jede Arbeitsgruppe, also es gibt ja 3 Arbeitsgruppen, Arbeitsgruppen. Ich sitze auch noch in der Arbeitsgruppe Urheberrecht und der Arbeitsgruppe Netzneutralität, diskutiert erstmal darüber, wie man weiter diskutiert, welche genauen Themen. Da wird dann Wort für Wort rein verhandelt sozusagen in der Befürchtung, wenn dieses Wort jetzt nicht in diesem Zeitplan drinsteht, ob Anonymität oder nicht oder sonst wie, dann kann man später, in zwei Sitzungen später, gar nicht mehr darüber diskutieren. Also so, das ist so das übliche politische Verfahren. Das muss jetzt alles irgendwie da reinkommen, also weil über alles sonst könnte, nee, sonst könnte ja jemand kommen und mit Bezug auf den Fahrplan sagen, aber das haben wir am Anfang gar nicht besprochen. Und damit wird man jetzt die ganze Zeit konfrontiert, dass das halt so abläuft. Die weitere Stunde haben wir damit rumgespielt, Etherpad auszuprobieren, was die Bundestagsverwaltung ausgeteilt hat. Da gab es auch noch die lustige, also das war echt ein bisschen skurril, die Situation. Da lief dann die Vertreterin der Bundestagsverwaltung durch die Gegend und hat einen langen Zettel mit Zugangsdaten. Und man kriegt da halt diesen Zettel vorgeführt, wo halt sämtliche Teilnehmer drauf standen mit ihren Mailadressen, mit ihren Zugangspasswörtern. Und man sucht halt erstmal rum. Und ich meinte dann als erster so Spaß, boah, kann ich nicht das Passwort von Konstanze Kurz haben? Und das haben die anderen noch nicht kapiert. Und dann führte das sofort zu einer Sicherheitsdiskussion, ob man nicht jetzt irgendwie Microsoft SharePoint nicht lieber nehmen sollte, weil dieses Etherpad wäre ja unsicher, wo ich dann nur irgendwann hinwies. Also eigentlich kann die Verwaltung doch auch einfach uns die neuen Passwörter gesondert per E-Mail zuschicken. Dann haben wir halt mal neue Passwörter und nicht jeder hat das Passwort seines Nebenmannes gleich mit. Ja, also noch ein bisschen Etherpad.
Ja, also ich meine, man hat die Bundestagsverwaltung schon mal Passwörter ausgeteilt, einer ganzen Runde. Das müssen die auch erstmal üben.
Ja, also ich dachte auch so, also die haben da auch echt nicht dran gedacht, aber wenn man da halt so einen Zettel bekommt mit lauter, also das war noch eine ganz kleine Schrift und man suchte dann auch erstmal seinen Namen.
Na, extra klein gedruckt, dass das keiner liest.
Weil das ja auch nicht, irgendwie war das auch nicht alphabetisch sortiert und dann hatte man lauter andere Passwörter auf einmal so vor sich und fragte sich, was ist denn jetzt meins? Naja. Ja. Auf jeden Fall haben wir da 3 Stunden lang von den 4 Stunden darüber diskutiert, wie wir irgendwie weiter diskutieren und 1 Stunde lang haben wir da uns angeschaut, wie Etherpad funktioniert und darüber diskutiert, ob diese Passwörter jetzt sicher sind oder nicht.
Super.
Und die nächsten 3 Monate diskutieren wir dann noch über Datenschutz.
Sicher. Wir waren noch auf einer anderen kleinen Veranstaltung im Museum für Kommunikation zum Thema File-Sharing 5 Jahre Haft. Damit dabei waren, eben sagte Konstanze vom Chaos Computer Club, der Herr Michael von der Musikindustrie und einer von den Piraten und noch so eine Anwältin und der Berliner Datenschutzbeauftragte. Wie war die Diskussion?
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Oder? Ja, also an dem Abend hatte ich die Auswahl zwischen Mozilla Drumbeat und dieser Diskussion. Ich bin zu der Diskussion gegangen. Und ich hätte zu Mozilla Drumbeat gehen sollen, weil ich fühlte mich echt an 2003 zurückerinnert. Also dass diese File-Sharing-Diskussion, na gut, ich sitze auch manchmal auf Podien, aber da hat sich echt überhaupt nichts weiterentwickelt. Ja. Da gibt's dieselben Argumente wie vorher und es war echt ein bisschen langweilig. Also zum Glück hatten wir da Netz und zur gleichen Zeit lief halt die Sache mit der Love Parade und dann konnte ich mich ein bisschen beschäftigen, sonst wäre ich da wahrscheinlich eingepennt.
Naja, es gab Flatter, was in der Diskussion auf jeden Fall, also alle wussten, was Flatter ist und dass das irgendwie Geld abwirft.
Ja. Und jetzt lassen wir mal kurz Linus. Hallo Linus.
Konstanze, so nah rangehen.
Ja. Konstanze Kurz vom CCC hat Andeutung gemacht, dass es ein Flatter-ähnliches Angebot oder einen Flatter-ähnlichen Vorschlag vom CCC geben sollte.
Ja, das.
Das als Rumor.
Ja, das, okay, das können wir mal erzählen. Wir haben da auch ein bisschen mehr Einblicke, aber das wird zur gegebenen Zeit mal kommuniziert. Da können wir jetzt leider auch nicht mehr unsere Hintergrundinfos hier erzählen, dann werden da einige ein bisschen sauer.
Ja, war ja aber schon mal eine öffentliche Veranstaltung, wo das angedeutet wurde.
Ja, genau. CCC hat das ja jetzt öfter schon angedeutet, dass sie da mal einen eigenen Vorschlag machen zur Urheberrechtslösung. Ja.
Ja. Gut. Dann war es das. Soweit.
Ja. Verbesserungsvorschläge, Kommentare, Hinweise. Jingles könnt ihr ja alles in den Kommentaren posten und ich glaube, wir sind jetzt diesmal ein bisschen schneller durch, weil ich habe jetzt gleich noch einen Termin.
Ja.
Jo, danke fürs Zuhören.
Bis dann.
Tschüss.